Ja, ich freue mich sehr, liebe Geschwister, liebe Gottesdienstbesucher, hier gemeinsam mit euch ein Teil von diesem Gottesdienst zu sein, diesen Gott anzubeten. Dankeschön. Uns auf ihn auszurichten, seine Liebe uns nochmal neu vor Augen zu halten, wie in diesem Lied. Aber auch uns mit Themen zu beschäftigen, wie dem Leid. Ich stelle mich ganz kurz vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, sondern in der nächsten halben Stunde. Ja, mein Name ist Alex Dahlinger, ich grüße euch ganz herzlich. Auch von meiner Heimatgemeinde, von der Evangeliums-Christengemeinde Schwäbisch Gmünd im Schwabenland, wem das vielleicht ein Begriff ist, diese Gemeinde. Bin Mitarbeiter bei der Kontaktmission seit 6 Jahren in einer Missionsgesellschaft mit ganz verschiedenen Schwerpunkten. Und meine Tätigkeit dort ist die theologische Ausbildung, also Lehre an Bibelschulen in Deutschland und im russischsprachigen Ausland. Ja, ich werde nachher im Anschluss an die Predigt im freien Teil noch einige Takte sagen zu meiner missionarischen Arbeit und vielen Dank, wenn ihr das auch im Gebet unterstützt. Ich bin tatsächlich nicht das erste Mal hier bei euch in der Gemeinde. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich war, glaube ich, vor vier Jahren, weil ich mal da durfte ich mit euch zusammen die Himmelfahrt unseres Herrn feiern, 2001. Genau, damals war ich noch an der Bibelschule Brake angestellt, da habe ich auch den Alex kennengelernt. Jetzt mittlerweile bin ich, wie gesagt, in Süddeutschland wohnhaft. Durfte gestern mit den Predigern eurer Gemeinde oder mit einem Teil davon zumindest, durften wir uns einige Gedanken machen zum Thema Predigen. Und jetzt freue ich mich, bei diesem Gottesdienst dabei sein zu dürfen. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist schon angeklungen. Jakob hat es schon angesagt, das ABC des Leidens, aber ganz wichtig, ABC des Leidens mit Gott. Leiden ist uns, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir sind alle mit dem Thema Leiden vertraut. Ja, ob aus den Nachrichten, aus dem, was in der Welt passiert, aber auch aus unserem Leben. Ja, da im Kindergarten werde ich ausgelacht, weil ich uncoole Klamotten anhabe oder so. Ja, ich erlebe vielleicht den Tod eines nahen Familienangehörigen. Ja, ist vielleicht auch uns eine Erfahrung, mit der wir konfrontiert wurden. Oder ich musste mein Land verlassen, meine Heimat, und muss mich jetzt in einem neuen Land zurechtfinden und eine neue Sprache lernen. Und das überfordert mich. Das ist eine große Krise, löst in mir Leid aus. Oder du bist ein junger Mensch, vielleicht sehnst dich nach Jahren schon nach der großen Liebe deines Lebens und du findest sie nicht und erlebst nur Enttäuschung in diesem Bereich. Ja, oder du stehst vor der Herausforderung, das Geld reicht nicht aus zum Überleben für dich und für deine Familie. Vielleicht hast du dich da irgendwo wiedergefunden, ja, oder dir geht es so wie mir, du hast dich überall ein Stück weit wiedergefunden. Ja, ich glaube, Leid kennen wir aus unserem Leben. Und die Frage ist halt, wie gehen wir mit Leid um, vor allem wir Christen? Ja, deswegen das Thema, das ABC des Leidens mit Gott. Denn es ist möglich, durch Leid mit Gott zu gehen. Also ich folge Jesus seit 17 Jahren nach, bin durch eine Jugendfreizeit zum Glauben gekommen und für mich war das Thema immer spannend zu sehen, wie gehen Christen mit Leid um. Ich habe da Verschiedenes beobachtet. Also manche scheinen dieses Thema zu meiden, einen großen Bogen, um das Thema Leid zu machen. Das wird gar nicht angesprochen. Fast schon so nach dem Motto, wenn du Leid erlebst, dann hast du was falsch gemacht in deinem Leben, in deiner Nachfolge. Nach dem Motto, ein richtiger Christ leidet nicht. Manche gehen sogar so weit und behaupten sowas wirklich. Oder man versucht das irgendwie so flapsig, so gut gemeint, fromm, schön zu reden. So, alles dient zu unserem Besten. Und das stimmt ja auch, lesen wir ja in der Bibel. Alles Leid, alles, was passiert, dient zu unserem Besten. Aber ist es wirklich damit getan, wenn wir das einfach nur so mit geistlichen Sprüchen einfach abspeisen? Ich glaube, es ist möglich, auch als Christen mit Gott tatsächlich durch Leid zu gehen. Ich glaube, das ist kein Widerspruch in sich. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das Wort Gottes haben. Und das Wort Gottes gibt uns eine sehr, sehr gute Richtlinie, unter anderem im Buch Klagelieder. Und damit werden wir uns beschäftigen und daraus werden wir ein paar Gedanken mitnehmen, 5 Gedanken mitnehmen aus dem Buch Klagelieder, wie wir als Christen Gott im Leid erleben können, Gott im Leid begegnen können und so mit Leid umgehen können, dass es einerseits Gott ehrt und andererseits, dass wir auch wir selbst bleiben dabei. Ich werde jetzt in der Predigt nicht auf die Frage eingehen, woher kommt Leid oder warum leidest du vielleicht? Das ist eine Frage, auf die gibt es vielleicht auch gar keine Antwort. Darum soll es nicht gehen, sondern eher, wie gehe ich, wenn ich im Leid stecke? Wie kann ich als gläubiger Mensch da gut damit umgehen? Das Buch Klagelieder, ist schon eine Herausforderung, das Buch zu finden. Das ist im Alten Testament und das ist so ungefähr so im letzten Drittel des Alten Testaments. Dann könnt man gucken, die ganzen großen Propheten, Jesaja, Jeremia, und da ist das Buch Klagelieder auch dabei. Also direkt hinter Jeremia. Manche Ausleger sagen sogar, oder in manchen Bibeln steht vielleicht sogar die Klagelieder Jeremias. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, aber da finden wir dieses kleine Buch, dieses kleine und einzigartige Buch. Dieses Buch besteht aus, wenn ihr mal einen Blick drauf werft, das sind 5 Kapitel, 5 Klagelieder. Also das sind einfach Gedichte oder Lieder, wo geklagt wird, wo geweint wird. Das ist Teil des Wortes Gottes. Und daraus werden wir aus diesen 5 Kapiteln jetzt zusammen 5 Gedanken mitnehmen für unseren Umgang mit Leid. Also wir fangen doch direkt mit dem Anfang an, mit dem 1. Kapitel. Daraus nehmen wir mit den 1. Gedanken für das Thema Leid. Und der 1. Gedanke, den wir sehen können, ist: Buchstabiere dein Leid vor Gott durch. So habe ich den 1. Gedanken formuliert. Lass uns mal lesen, lass uns mal hören, wie das Buch beginnt. Das Buch Klagelieder, Kapitel 1, da heißt es: Wehe, wie sitzt so einsam da die einst volkreiche Stadt? Sie ist eine Witwe gleich geworden, die Große unter den Nationen. Die Fürstin über die Provinzen ist zur Zwangsarbeit erniedrigt. Sie weint und weint des Nachts und ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen, die sie lieben. Alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden. Gefangen ist Juda weggezogen aus Elend und aus schwerem Sklavendienst. Es wohnt unter den Nationen, findet keinen Rastplatz. Alle seine Verfolger haben es erreicht, mitten in der Bedrängnis und so weiter. Also das Buch fängt mit dem Wort an: Wehe. Also wenn etwas schon so anfängt, das verheißt nichts Gutes. Hier wird eine Stadt beschrieben, die sich in einem schrecklichen Zustand befindet. Da ist eine Katastrophe passiert, da ist Verrat passiert. Freunde haben hier jemanden im Stich gelassen. Ja, wenn wir hier von einer Stadt lesen, welche Stadt ist wohl gemeint? Ja, was denkt ihr? Jerusalem, ja, das war ja die Hauptstadt des Volkes Israel. Hier wird eine ganz große Katastrophe beschrieben, die sich abgespielt hat im Volk Israel 587 vor Christus. Da wurde nämlich Jerusalem die Hauptstadt, die Stadt auch, wo Gott gewohnt hat unter seinem auserwählten Volk im Tempel. Die Stadt wurde zerstört von den Babyloniern damals. Das Volk wurde in die Gefangenschaft geführt. Eine große Katastrophe, sogar der Tempel, ja, das Haus Gottes, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und dieses Buch Klagelieder spielt sich ab unmittelbar nach dieser Katastrophe. Ja, und das Buch beschreibt mehr oder weniger einfach, was Augenzeugen erlebt haben, was sie gesehen haben. Dieses schreckliche Leid versuchen sie in Worte zu packen. Nicht nur diese Zerstörung, sondern auch alles, was dazugehört. Ja, Hungersnöte, sogar Vergewaltigung werden hier erwähnt. Hier wird sich wirklich kein Blatt vor den Mund genommen in Buch Klagelieder. Hier werden diese ganzen schrecklichen Folgen des Krieges ausführlich beschrieben. Und das ist interessant, das wird aus verschiedenen Perspektiven hier geschildert. Ja, wir lesen zum Beispiel hier in Vers 12, bleiben wir in Kapitel 1. Da wird man eingeladen, sich das Ganze anzuschauen. Da wird man eingeladen, als Leser ein Teil des Ganzen zu sein. Da heißt es: Ist es noch nicht zu euch gedrungen, alle, die ihr des Weges zieht? Schaut und seht, ob es einen Schmerz gibt wie meinen Schmerz, der mir angetan worden ist, mit dem mich der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut. Also da ist jemand, der erlebt Leid und er fordert andere auf. Schaut mich an, was ich für Leid erlebe, wie Gott mich hier straft für meine Sünde. Oder auch, manche Worte richten sich direkt an Gott. Hier am Anfang das Ende von Vers 9 zum Beispiel oder das Ende von Vers 11. Sieh an, Herr, mein Elend. Denn der Feind tut sich groß. Siehe, Herr, und schau, wie verachtet ich bin. Wo wir merken, ja, es ist gut, Leid beim Namen zu nennen. Es ist gut, darüber zu sprechen, nicht so zu tun, als ob es kein Leid gibt. Es ist gut, Gott sogar darauf aufmerksam zu machen. Nicht, weil Gott es nicht sehen würde. Ja, Gott hat es selbst herbeigeführt. Und trotzdem, das hat was mit der Beziehung zu Gott zu tun. Trotzdem das Herz vor Gott auszuschütten und zu sagen, wie man sich fühlt, und zu sagen, was gerade passiert in einem Leben. Das ist mehr als nur Psychotherapie. Ja, hier wird Gott mit einbezogen direkt in dieses Leid. Es ist nicht verkehrt, Gott darauf hinzuweisen, was in unserem Leben nicht in Ordnung läuft, was in unserem Leben wir als Leid empfinden. Nicht, weil Gott es nicht weiß, sondern eben, weil wir Gott mit einbeziehen wollen in unser Leben, in das, was in uns vorgeht. So funktioniert ja Beziehung. Das ist ja mehr als einfach nur, ich gebe einfach nur Informationen weiter, die der andere nicht weiß, sondern wir lassen den anderen teilhaben an uns, an unseren Gefühlen. Und das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Deswegen macht uns das Buch hier Mut, das Leid vor Gott durchzubuchstabieren und nicht darüber nicht zu reden. Das ist interessant. Also im Judentum ist das Buch Klagelieder bis heute noch ein wichtiger Teil der Beziehung zu Gott. Das Buch wird einmal im Jahr am 9. Av, das ist so ein großes Fest, nicht ein Fest so im Sinne von, wo man feiert, sondern eher so ein Gedenktag. Ein Gedenktag an die Zerstörung des Tempels, an die Zerstörung des zweiten Tempels. Gedenktag an alle Katastrophen, die das Volk Israel so erlebt hat in seiner Geschichte. Und an diesem Tag, da wird das Buch vorgelesen laut. Ja, in der Regel in Jerusalem bei der sogenannten Klagemauer, bei der Westmauer, also beim letzten Überbleibsel des Tempels. Und dort weint man zusammen, dort klagt man. Das ist ein Teil des Gottesdienstes dort. Und das ist ein Teil der Beziehung zu Gott von den Juden. Ich glaube, wir Westeuropäer, wir neigen eher dazu, sowas eher auszuklammern aus unserer Beziehung zu Gott. Also den Herrn preisen, den Herrn anbeten, ja. Den Herrn danken dafür, dass er gut ist, da haben wir kein Problem mit. Aber Gott einzuladen in unser Leid, das kriegen wir manchmal nicht zusammen. Und ich glaube, da können wir lernen vom Volk Israel, mit Gott zusammen zu leiden, mit Gott zusammen zu klagen, das Leid durchzubuchstabieren. Ich habe das nicht von ungefähr so formuliert, dieses Durchbuchstabieren. Warum? Wie komme ich darauf? Wenn wir uns anschauen, wie lange die Kapitel sind im Buch Klagelieder, was fällt uns auf? Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 nicht, Kapitel 4, Kapitel 5. Ja, die Kapitel haben alle, wie viele Verse? 22 Verse jedes Kapitel. Ja, und warum? Ja, dreimal dürfen wir raten, wie viele Buchstaben denn das hebräische Alphabet hat. 22, sehr gut. Also das ist kein Zufall. Und das, tatsächlich sind die Kapitel bis auf Kapitel 5 so aufgebaut, dass sozusagen Vers 1 ist, fängt an mit dem hebräischen A sozusagen. Vers 2 fängt an mit dem hebräischen B. Vers 3 mit hebräischem C und so weiter. Also das ist ganz bewusst so gedichtet, so kunstvoll verpackt, weil damit verdeutlicht wird, das ist wirklich das ABC des Leidens. Hier wird das Leid durchbuchstabiert. Und hier werden vielleicht unmenschliche Dinge oder Dinge, die nicht in Worte zu fassen sind, hier werden sie versucht, irgendwie doch in menschliche Worte zu fassen oder gepackt zu werden. Es ist eine Erinnerung daran, ja, Gott hat uns auch ein Alphabet gegeben, mit dem wir auch zu ihm kommen dürfen und mit dem wir auch über unsere Probleme, über unser Leid, über das, was wir als Schmerzen empfinden, mit Gott reden können. Oder auch mit anderen. Das finde ich auch sehr wichtig, ein wichtiger Punkt. Also hier lesen wir, vorhin haben wir gelesen in Vers 12, schaut und seht, ob es einen Schmerz gibt. Wir meinen Schmerz. Also das ist auch ein Gespräch mit anderen. Ich glaube, auch das können wir lernen aus dem Buch Klagelieder. Im Leid, sich nicht abzuschotten. Und ich glaube, da ist die Versuchung auch da, weil man glaubt, niemand kann mich nachvollziehen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch Leute haben, wo wir auch unser Leid durchbuchstabieren können. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor Menschen. Und wir wissen, dieser Mensch, der hört zu, ohne zu verurteilen. Und auch eine Einladung an uns, auch selber solche Menschen zu sein. Und Ausschau zu halten nach Leuten in der Gemeinde, die vielleicht das brauchen gerade. Nach jemandem, der gerade sein Leid durchbuchstabieren möchte. Und wo ich ein offenes Ohr ihm geben kann. Ohne direkt Ratschläge zu geben, ohne sofort zu sagen, ja, alles wird gut, sorg dich um nichts, sondern einfach mal zuhören und den anderen das Leid durchbuchstabieren lassen. Buchstabier dein Leid vor Gott durch. Für das zweite Prinzip, für den zweiten Gedanken, lasst uns mal ans andere Ende des Buches Klagelieder springen, ans Ende von oder in das Kapitel 5. Ja, wir werden so hin und her springen von einem Kapitel zum anderen. Kapitel 5, da nehmen wir einen zweiten Gedanken für uns mit. Und den habe ich so formuliert: Lass deine Klage eine Klage sein. Lass deine Klage eine Klage sein. Was meine ich damit? Naja, wir lesen ja hier die Bibel. Das heißt, man könnte meinen, ja, es passiert Leid und so weiter, aber am Ende muss es doch ein Happy End geben. Am Ende muss doch alles gut sein, oder? Da muss doch ein Licht am Ende des Tunnels sein. Schauen wir uns mal an, wie das Buch Klagelieder aufhört. Die letzten Verse, hier heißt es in Kapitel 5, ja, unabhängig von der Präsentation, ich lese einfach mal die letzten Verse dieses Buches, ab Vers 20. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen, lebenslang? Bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher. Oder solltest du uns endgültig verworfen haben, allzu zornig sein über uns? Amen, so hört das Buch auf. Das Ende des Buches ist eine Frage: Gott, hast du uns etwa wirklich verlassen? Das kann es doch nicht sein. Also auch am Ende von diesem Buch merken wir, der Mensch, der das beschreibt hier, der befindet sich immer noch im Leid. Das Volk Israel hat die Krise immer noch nicht überwunden. Also das ist nach wie vor noch eine Klage. Das ist nicht so, dass am Ende alles super geworden ist. Ja, auch das ist ein gutes Prinzip, das wir mitnehmen können. Dieser Punkt, dass die Klage eine Klage sein muss. Ja, ich glaube, wir als Christen, die kenne ich so aus der Erfahrung, wir neigen ein bisschen dazu, zu schnell, jetzt verstehe ich mich bitte nicht falsch, ja, aber so diesen Aspekt, ja, Gott hat doch alles in seiner Hand. Und das stimmt. Aber manchmal wirkt es so, dass, als ob man auch schon gar nicht mehr klagen darf und als ob man nicht, ja, wirklich über seine Schmerzen reden darf und ob man nicht das Leid wirklich beim Namen nennen und auch erstmal Leid lassen darf. Manchmal neigen wir dazu, für Leid sofort irgendeine geistliche Erklärung finden zu müssen. Ja? Was ja meistens oder manchmal sogar auch stimmt. Ja? Nach dem Motto so, Gott möchte uns erziehen durch dieses Leid oder Gott möchte uns näher zu uns ziehen, zu sich ziehen. Ist es vielleicht alles sogar wahr, ja? Aber wir dürfen in erster Linie Leid oder Klagen einfach nur, um zu klagen. Und Gott einfach nur unser Herz ausschütten und sagen, ja, das ist einfach so schlecht und es fühlt sich nicht richtig an und Gott wird uns nicht verdammen. Solche Verse, die sind ein Teil des Wortes Gottes. Das ist keine Gotteslästerung oder so. Also die Schreiber des Buches Klagelieder, die sind nicht so sehr daran interessiert, ich drücke es mal so aus, theologisch korrekte Aussagen zu machen. Es geht nicht darum, dass der Mensch wirklich an Gott zweifelt. Ja, nee, ganz im Gegenteil, er wendet sich ja an Gott. Das Ganze ist ja ein Gebet. Das ist nicht so, dass der Mensch jetzt zu einem Atheisten wird. Und trotzdem, in dem Moment klagt er einfach nur vor Gott. Und es ist okay. Und das dürfen wir, glaube ich, auch lernen. Also, zweiter Gedanke, ja, lass deine Klage eine Klage sein. Suche nicht vorschnell nach irgendwelchen geistlichen Erklärungen. Es ist gut, mit unserem Gottesbild manchmal zu ringen, ehrlich zuzugeben, wenn wir uns wie am Ende fühlen. Und ich glaube, in einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, kann sich sowas schnell auch in den Glauben einschleichen. Ja, dass wir erfolgreiche Christen sein müssen. Und die Frucht muss zu sehen sein und geistliches Wachstum und Leid und Niederschläge und geistliche Tiefs, das sind solche Tabuthemen. Nein, so sollte es nicht sein. Da macht uns das Buch Klagelieder Mut, die Klagen auch einfach nur Klagen sein zu lassen. Es ist gleichzeitig keine Einladung an uns, aus der Mücke einen Elefanten zu machen. Ja? Es ist keine Einladung an uns, zu meckern. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Klagen und zwischen Meckern. Und ich glaube, da hilft es uns auch, wenn wir vielleicht meinen, okay, jetzt Leid zu erleben oder irgendwie unzufrieden zu sein, sich mit Leuten zu unterhalten, die wirklich Leid erleben. Sich mit Leuten zu unterhalten, die eine schlimme Krankheit haben oder so. Oder die in einer sonst in einer anderen Krise stecken. Ich glaube, die Gemeinde ist voll, ja, von solchen Fällen. Ich glaube, wenn wir uns mit Geschwistern dann unterhalten oder auch mit Nichtchristen, die größeres Leid erleben als wir, dann können wir manchmal auch auf den Boden der Tatsachen kommen und merken, wow, meine Klage ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Oder auch, wenn wir diese Klage vor Gott bringen, können wir manchmal auch, kenne ich das auch aus meinem Leben, plötzlich schon beim Beten stelle ich fest, hey, eigentlich mache ich gerade aus einer Mücke einen Elefant. Das ist eigentlich nüchtern betrachtet wirklich lächerlich, worüber ich gerade klage. Auch das kann so ein guter Nebeneffekt sein. Hat was mit dem dritten Punkt zu tun. Der dritte Punkt, den finden wir im zweiten Kapitel, also unter anderem im zweiten Kapitel des Buches Klagelieder. Lasst uns wieder ein paar Kapitel zurückblättern und ich habe den dritten Gedanken so formuliert: Im Leid, ja, unterscheide zwischen der Realität und zwischen deiner Deutung der Realität. Unterscheide zwischen der Realität und deiner Deutung der Realität. Was meine ich damit? Das ist jetzt nichts Tiefenpsychologisches oder so, aber man kann sagen, es gibt immer zwei Ebenen. Einmal das, was sich wirklich abspielt und einmal das, wie ich das wahrnehme. Also was sich wirklich abspielt, ist zum Beispiel, ja, ein Arbeitskollege und er hat einen Kommentar abgegeben, dass ich die Arbeit nicht ganz so gut gemacht habe. Ja, das spielt sich wirklich ab. Wie deute ich das? Das ist eine andere Frage. Ich fange vielleicht an zu deuten, oh, er hasst mich bestimmt. Oder ich fange an zu deuten, er hat vielleicht einen schlechten Tag. Oder ich deute das so, oh ja, stimmt, ich habe meine Arbeit wirklich schlecht gemacht, aber sonst ist unsere Beziehung ganz normal. Das heißt, deuten kann ich das ganz unterschiedlich. Das eine ist so, wie die Realität ist, und das andere ist sozusagen die Brille, durch die ich die Realität sehe. Wenn ich jetzt so eine Brille mit gelben Gläsern hätte, dann würde ich mich wundern, dass hier alles so gelb aussieht, dass euer Gemeindehaus gelb ist und so weiter. Das verstehen wir, ja? Wie ich die Sachen wahrnehme, ist nicht immer deckungsgleich mit dem, wie die Realität wirklich ist. Im Buch Klagelieder haben wir beides. Ja, da wird einmal die Realität beschrieben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Kapitel 2 bleiben direkt, es heißt hier in Vers 10, also ab Vers 10, schweigend sitzen auf der Erde die Ältesten der Tochter Zion. Sie haben Staub auf ihr Haupt geworfen, Sacktuch um sich umgürtet. Die Jungfrauen Jerusalems senken ihr Haupt zur Erde. In Tränen vergehen meine Augen, mein Innerstes glüht, meine Leber hat sich zur Erde ergossen wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes, weil Kind und Säugling auf den Plätzen der Stadt verschmachten und so weiter. Ich überspringe ein bisschen zu ihren Müttern, direkt im nächsten Vers. Zu ihren Müttern sagen sie, wo ist Brot und Wein, während sie wie tödlich Verwundete verschmachten und so weiter. Also, wir merken, das ist schon sehr poetisch, sehr bildhaft gesprochen hier. Aber trotzdem, hier wird einfach nur beschrieben, was sich hier abspielt. Also würde man im Jahre 587 vor Christus eine Kamera hinstellen, dort in Jerusalem, dann würden wir genau das beobachten. Ja, die Ältesten der Stadt sind am Boden zerstört, sind traurig. Die jungen Frauen sind auch völlig verwirrt, sind irritiert, sind auch am Leiden. Das ist das, was in der Realität passiert. Und dann haben wir aber auch Verse, wo die Realität gedeutet wird. Und das sind auch ganz viele Verse hier im Buch Klagelieder. Zum Beispiel hier die Verse 2 bis 4. Dort heißt es, vernichtet hat der Herr ohne Mitleid alle Weideplätze Jakobs. Er hat in seinem Grimm niedergerissen die befestigten Städte der Tochter Juda. Zu Boden gestürzt, entweiht hat er das Königreich und seine Obersten. In Zornesglut hat er abgehauen jedes Horn Israels. Er hat seine Rechte zurückgezogen angesichts des Feindes und hat Jakob in Brand gesteckt, wie ein flammendes Feuer, das ringsum frisst. Seinen Bogen hat er gespannt wie ein Feind, seine rechte Hand erhoben wie ein Gegner. und hat alles den Augenliebliche umgebracht. Das sind harte Worte. Ja, also hier wird Gott beschrieben, als ob Gott ein Feind geworden ist, als ob Gott einen Bogen spannt gegen das Volk Israel. Also hier wird schon theologisch gedeutet, ja, nicht nur, hier wird nicht beschrieben, dass hier Leid passiert, sondern hier wird schon die Frage beantwortet, warum ist dieses Leid geschehen? Was macht Gott in diesem Leid? Also das ist schon so diese Deutungsebene. Im Fall vom Buch, und jetzt ist es ganz wichtig, ja, wenn wir Leid erleben, dass wir das eine von dem anderen trennen, weil das ist nicht immer deckungsgleich. Im Fall vom Buch Klagelieder stimmt es. Gott hat seinem Volk schon im Gesetz gesagt, wenn das Volk Gottes sich nicht an das Gesetz hält, dann wird es rausgerissen werden aus dem Land, dann wird es in die Gefangenschaft geführt, dann wird es bestraft. Und jetzt erlebt Israel das und wenn es das geistlich deutet, dann stimmt es. In unserem Fall ist es nicht immer so, dass unsere geistliche Deutung sich deckt mit der Realität. Es kann sein, dass unsere Gefühle etwas sagen, was nicht die Wahrheit ist. Ja, ich erlebe vielleicht Leid, aber die Begründung dafür ist nicht immer die, die ich meine. Ich fühle mich vielleicht so, als ob ich von Gott verlassen wurde. Aber die Wahrheit ist, Gott sagt in seinem Wort, ich werde euch nicht aufgeben und euch niemals verlassen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich fühle mich vielleicht so, als ob Gott mich nicht mehr liebt. Aber die Wahrheit ist, Gott sagt in seinem Wort, wen er liebt, den erzieht er wie ein Kind. Ich fühle mich vielleicht so, als ob Gott nicht mehr alles in seiner Hand hält. Aber die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit in Gottes Wort ist, allen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und Gott hat alles in seiner Hand. Also ganz wichtig, ich glaube, wir, vor allem wenn wir Leid erleben, stehen wir echt in der Gefahr. Wir glauben echt, dass die Welt, das Universum hört auf, sich zu drehen. Wir meinen echt, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Das sind so unsere Gefühle. Und da ist es wichtig, was sagt denn die Wahrheit? Was sagt das Wort Gottes? Und ich glaube, wenn wir uns nicht füllen mit dem Wort Gottes, sondern uns füllen mit Serien, mit anderen Informationen, wenn wir davon mehr Input haben als die Wahrheit aus dem Wort Gottes, dann ist es kein Wunder, wenn wir dann Leid erleben und dann wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen, weil wir nicht die Grundlage haben, nicht das feste Fundament, nicht fest genug in der Wahrheit verwurzelt sind. Und dann wird es uns in eine große Krise stützen. Wir werden vielleicht sogar echt glauben, Gott hat was gegen uns, Gott hasst uns oder Gott hat die Kontrolle verloren über die Situation, was nicht die Wahrheit entspricht. Also ganz wichtig zu unterscheiden, dass wie ich die Realität deute, auch im Leid, ist nicht immer nicht gleichzusetzen mit der Realität. Manchmal erleben wir Leid, ja, und fühlen uns da, als ob wir von Gott im Stich gelassen wurden. Und es ist sogar okay, das Gott zu sagen. Wir haben das im Buch Klagelieder, wir haben das, mehr als die Hälfte der Psalmen. Da werden Gott fast schon Vorwürfe gemacht. Aber wichtig ist es dabei zu wissen, ja, ich fühle mich so, aber ich weiß gleichzeitig, das ist nicht die Wahrheit. Ich weiß, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Ich weiß, Gott hat immer noch die Kontrolle. Und ich weiß, dass Gott immer noch mich liebt und über mir steht. Selbst im Leid. Das hat was mit dem nächsten Punkt zu tun. Der nächste Punkt, den nehmen wir mit aus dem vierten Kapitel. Also ihr merkt, wir nähern uns immer mehr so dem Zentrum. Und im vierten Kapitel nehmen wir den vorletzten Gedanken mit für den Umgang mit Leiden. Und zwar Klage über die Sünde und nicht nur über die Umstände. Klage über deine Sünde. Nicht nur über die Umstände. Das Buch Klagelieder lehrt uns, dass wir die Sünde auch beim Namen nennen sollen. Einige Male haben wir das zum Beispiel in Kapitel 4, wenn wir schon hier sind, Vers 6, da heißt es: Und die Schuld der Tochter meines Volkes war größer als die Sünde Sodoms, das plötzlich zerstört wurde, ohne dass Hände sich rührten. Oder auch Vers 13, wegen der Verfehlungen ihrer Propheten, wegen der Sünden ihrer Priester, die in ihrer Mitte das Blut der Gerechten vergossen haben und so weiter. Also die größte Katastrophe im Buch Klagelieder ist, dieses ganze Leid, das hätte eigentlich sich vermeiden lassen können, wenn Israel gehorsam gewesen wäre. Das heißt, das, was passiert ist, das ist wirklich nur die Folge der Sünde. Und das ist das Hauptproblem. Nicht, dass die Stadt zerstört wurde, sondern dass die Beziehung zu Gott zerstört ist. Und das ist die Hauptursache des Leidens im Fall von Klagelieder. Und da macht uns das Buch Klagelieder deutlich, da sollten wir auch darauf schauen. Nicht nur das Problem oder das, was wir als Problem empfinden und wahrnehmen, sondern auch unser wahres Problem, nämlich dass Gott, die Beziehung zu Gott, nicht intakt ist. Ich glaube, im Leiden ist es sehr, sehr verführerisch, in Selbstmitleid zu versinken. Ich kenne das aus meinem Leben, dass man in die Opferrolle schlüpft und sich selbst für arm und bemitleidenswert sieht. Und selbst wenn das stimmt in manchen Fällen und selbst wenn einem wirklich schreckliches Leid angetan wurde, trotzdem dürfen wir nicht vergessen, das Hauptproblem ist nicht, dass ich zu wenig Liebe erfahren habe. Das Hauptproblem ist, dass ich die Liebe Gottes zu wenig wahrnehme in meinem Leben. Das Hauptproblem ist nicht, dass ich nicht genug Besitz habe auf der Erde. Das Hauptproblem ist, dass mein Besitz bei Gott in Frage gestellt wird, dass ich das nicht wertschätze. Das Hauptproblem ist nicht die Krankheit in meinem Leben, nicht die Diagnose, sondern die Krankheit meiner Seele, die Sünde, die mich vor Gott trennt. Und das müssen wir auch uns vor Augen halten, ja, dass die Beziehung zu Gott, darum sollte es eigentlich gehen. Achtung, hier dürfen wir nicht schlussfolgern, ja, weil das bei Volk Israel so war, im Fall des Buches Klagelieder, ja, da war Leid ja eine Folge der Sünde. Wir dürfen nicht schlussfolgern, auch bei uns ist es so. Wenn ich leide, dann muss ich gesündigt haben. Wir leben unter einem ganz anderen Bund mit Gott. Ja, Gott hat die Folgen die Sünde hat Gott ein für alle Mal bestraft, nicht durch unsere Leiden, sondern indem Jesus Christus am Kreuz gelitten hat. Wenn Gott Sünde heute bestrafen würde, ich würde tot umfallen hier, weil ich ein sündiger Mensch bin. Das heißt, das dürfen wir nicht übertragen auf uns heute. Und trotzdem kann es sein, dass wenn wir leiden, dass Gott uns aufmerksam machen möchte auf irgendwelche Sünden in unserem Leben, die uns vielleicht echt nicht bewusst sind. Oder vielleicht, dass Gott, obwohl wir bestrebt sind, mit ihm zu leben, unsere Beziehung zu ihm nochmal intensivieren möchte. Nochmal in die Ebene tiefer, da einen Tiefgang reinbringen möchte. Und das ist eigentlich eine große Chance, ja, dass wir dann im Leid, wenn wir da diese geistliche Dimension auch berücksichtigen, dass wir dann näher zu Gott wachsen können. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir mit Leid umgehen. Das Buch 2. Korinther im Neuen Testament, das geht auch ganz stark das dreht sich auch stark um das Thema Leiden. Der Apostel Paulus hat da eine sehr, sehr harte Zeit durchgemacht, der dieses Buch geschrieben hat. Und er schreibt dort unter anderem ein tolles Prinzip in Kapitel 7, Vers 10. Ich lese es aus einer verständlichen Übersetzung hier. Dort heißt es, denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Mit anderen Worten, wenn ich Leiden erlebe, wenn ich Schmerz habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das bringt mich näher zu Gott oder das verstockt mich noch mehr und das führt mich zum Tod. Für welche Perspektive entscheide ich mich? Also zum geistlichen Tod. Und ich glaube, die Einladung der Bibel ist ganz klar, Gott darin zu sehen. Ja, wir hatten in meiner Heimatgemeinde hatten wir vor kurzem so eine Bibelwoche oder Bibeltage mit Olaf Latzel, ist ja so ein bekannter Prediger aus Bremen. Jetzt kann man von Olaf Latzels Predigten halten, was man will. Einen Gedanken fand ich sehr, sehr gut. Er hat gesagt, dass Leiden wird den wahren Glauben niemals zerstören. Leiden wird den wahren Glauben niemals zerstören, sondern stärken. Ein oberflächlicher Glaube, der wird durch Leiden vielleicht kaputt gehen. Aber wenn ich einen wahren Glauben habe, dann ist Leiden eigentlich unser bester Freund, weil das uns näher zu Gott bringt oder bringen kann. Ich musste an einen Student denken aus der Ukraine, als ich das letzte Mal dort war zum Unterrichten, hat mir erzählt, sein Bruder ist an der Front in einer in einer Einheit, die wirklich auch bekannt ist und die wirklich auch heiß umkämpft ist. Und der ist dort Sanitäter. Und sein Bruder, also dieser Student von mir, ist Nachfolger von Jesus, der Bruder nicht. Der Bruder, der ist nicht getauft, der hat sich nicht bewusst für Jesus entschieden. Und dann sagt mir dieser Student, dass sein Bruder zurzeit dort sehr, sehr intensive Momente mit Gott erlebt. Dass in diese Kriegssituation, ja, und diese Einsätze, und wenn er dann als Sanitäter dann mitten im Kampf Menschen da verarzten muss, dass er sich jetzt anfängt, mit dem Glauben intensiv zu beschäftigen und dass ihn das näher zu Gott bringt. Das ist paradox. Ja. In einer Phase, in einer Situation, wo man als Mensch eigentlich auch den Glauben hinschmeißen könnte und sagen könnte, wo ist denn Gott, wenn er sowas zulässt? Da kommt ein Mensch näher zu Gott. Und das hat was mit unserem letzten Punkt zu tun, und dazu springen wir noch ganz kurz an das Ende, oder besser gesagt in die Mitte des Buches Klagelieder, das mittlere Kapitel und der letzte Gedanke für uns zum Thema Umgang mit Leid ist: Vergiss nicht, Gott ist auch in deinem Leid der treue Herr. Vergiss nicht, Gott ist auch in deinem Leid der treue Herr. Wir sehen im Buch Klagelieder, dass das, was passiert ist bei Israel, diese ganzen Leiden, dass das kein Schicksalsschlag ist. Das ist nicht eine Willkür von Gott, sondern Gott hält sich an sein Wort. Gott hat Israel versprochen, dass er es strafen wird, und Gott macht es auch. Wenn Gott sich aber an dieses Wort hält, dann wird sich Gott auch an das Wort halten, dass er Israel wieder aufnehmen wird, dass er Israel segnen wird, dass er es wiederherstellen wird. Und das gibt dem Schreiber des Buches auch eine große Hoffnung. Und wir lesen mittendrin das Buch, das dritte Kapitel, das ist dreimal so lang wie die anderen Kapitel, aber eigentlich nach dem gleichen Muster aufgebaut, also auch ganz viel Klage. Und mittendrin aber haben wir diese markanten Verse, wahrscheinlich die zu den bekanntesten des Buches Klagelieder gehören. Da gibt es sogar ein Lied dazu, Kapitel 3, ab Vers 22. Da sagt dieser Mensch mitten im Leid: Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Also sogar in diesem tiefen Leid, mittendrin ist doch dieser Ausblick auf Gott möglich. Mittendrin ist dann doch dieses Licht in dieser Dunkelheit. Wenn Gott sich an das Versprechen vom Gericht gehalten hat, dann hält sich Gott auch daran, dass er versprochen hat, dass er da ist, dass er Israel wiederherstellen wird. Das heißt, auch an die Gnade. Und das erinnert uns an ein ganz wichtiges Prinzip, dass im Endeffekt das Zentrum unseres Glaubens ist. Ja, nämlich das größte Leid der Menschheitsgeschichte, das Leid unserer Sünde, hat Gott ein für alle Mal umgedreht, weil er auch im größten Leid der treue Herr ist. Das war vor 2000 Jahren auch so. Als Gott selbst in Jesus Christus auf die Erde kam, ein gerechtes Leben führte, aber wegen unserer Sünde ans Kreuz genagelt wurde und dort wie ein Schwerverbrecher starb, und wo man von außen auch sagen könnte, das ist das schlimmste Leid, was einem passieren kann, und wo Gott aber trotzdem selbst da der treue Herr war und dieses Leid gewendet hat, dass jetzt der Zugang zu Gott frei ist, dass wir jetzt mit unserer Sünde zu Gott kommen dürfen, Vergebung erleben dürfen, ewiges Leben bekommen dürfen, eine ganz neue Lebensqualität von Jesus geschenkt bekommen, weil Jesus nicht nur starb, sondern auferstanden ist. Das Kreuz erinnert uns an diese ganz wichtige Wahrheit, dass Jesus auch im Leid der treue Herr ist. Und wenn das schon am Kreuz gilt, dann gilt es auch in deinem und in meinem Leben. In dem Leid, wo du vielleicht jetzt gerade steckst, wo du vielleicht schon müde bist, das vor Gott durchzubuchstabieren, wo du vielleicht schon müde bist, dass da die Wahrheit überhaupt richtig einordnen zu können. Vergiss bitte nicht, dass auch da Jesus der treue Herr ist. Und wenn du an ihm festhältst, und wenn du mit seiner Gegenwart rechnest und mit diesem Leid so umgehst, wie zum Beispiel das Buch Klagelieder es uns lehrt, dann wird dir das vielleicht auch die Kraft geben, standhaft zu bleiben bis ans Ende, weil wir wissen, was uns erwartet. Uns erwartet eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde, wo dann jede Träne abgewischt wird und wo der Herr selbst mit uns ganz ohne Leiden die Ewigkeit verbringen wird. Amen.